Jede Hülle eine Utopie, überschrieb die Tageszeitung ihren Nachruf auf den Künstler Christo, in dessen Schaffen Ingo Arendt die Kontinuität hervorhob. Als Student der Kunstakademie Sofia musste Christo in den Semesterferien Landwirten beibringen, Traktoren und Heuhaufen an den Berghängen, zwischen denen der Orient-Express hindurchbrauste, effektvoll zu drapieren. Den Fahrgästen aus dem Westen waren blühende sozialistische Landschaften zu suggerieren. Die gleiche Fähigkeit, mit der er dort den Mangelkern des Systems verhüllen sollte, wendete er später im Westen zu dessen Enthüllung an. Wo wäre diese utopisch-kritisch gewendete Kunst des Agit-Drap, also des agitierenden Verhüllens, besser angewandt gewesen als beim Berliner Reichstag? Ingo Arendt in der Taz. Aber was hat Christo selbst über das Utopische gedacht? Man konnte es in der Wochenzeitung Der Freitag erfahren, die ein Gespräch zwischen Christo und dem Publizisten Heinz-Norbert Jochs veröffentlichte, geführt im Februar. Frage Jochs: Verstehen Sie die Projekte vor Ihrer Verwirklichung als Utopien? Antwort Christo: Auf keinen Fall, denn die Projekte sind machbar. Sie werden wahr. Utopie steht in Beziehung zu etwas Unmöglichem. Die Projekte, die wir machen, sind hingegen banal, geradezu primitiv. Die Erlaubnis zu bekommen, ist eine andere Geschichte und schon eher etwas Unmögliches. Niemand glaubte daran, dass der Reichstag eines Tages verhüllt sein würde. Wir mussten Kanzler Kohl besiegen. Das macht ein solches Projekt so aufregend. Christo in einem Gespräch mit Heinz-Norbert Jochs im Freitag. Die Süddeutsche Zeitung ehrte Christo mit einem SZ-Spezial. Auch dort kam Christo zu Wort, in einem Interview, das Johanna Pfund kurz vor seinem Tod mit ihm geführt hatte. Am Ende fragte Pfund, was für Christo ein gutes Kunstwerk sei. Christos rekordverdächtig kurze Antwort: Es geht nur um Ästhetik, alles andere ist Propaganda. Das SZ-Spezial war übrigens Christo und Jean-Claude überschrieben, denn bis zuletzt, das betonten sowohl SZ als auch der Freitag, benutzte Christo zumeist die Wir-Form, wenn er über das Lebenswerk sprach, das er in weiten Teilen mit seiner Frau Jean-Claude verwirklicht hatte. Sie starb 11 Jahre vor ihm. Unterdessen ging die Frankfurter Allgemeine Zeitung rhetorisch in die Vollen. Überschrift und Unterzeile des Nachrufs lauteten: Der Magier des Safrans. Er war ein begnadeter Weghexer und Wiederhervorbringer zum Tod des Weltverhüllungskünstlers Christo. Was wohl der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zu solcher Wortgewalt gesagt hätte? Man weiß es nicht. Bekannt ist jedoch, wie die FAZ des 100. Geburtstags ihres ehemaligen Literaturchefs gedachte, mit vielen Artikeln und Fotos. Karl-Heinz Bohrer, Reich-Ranickis Vorgänger bei der FAZ, betonte das Naheliegende. Aggressivität, die eine abschlägige oder vernichtende Kritik hervorruft, nicht bloß beim Autor, war ihm Lebenselixier, nicht bloß ein einsehbares psychologisch-anthropologisches Phänomen. Das verweist auf eine andere Eigenschaft: Reich-Ranickis Witz. Es hat im literarischen Betrieb der 70er und 80er Jahre keinen gegeben, der dem polemischen Einfallsreichtum Reich-Ranickis nahe gekommen wäre. Im Gegenteil, diese stellte das Betuliche der anderen öffentlichen Redeführenden heraus. Insofern war Marcel Reich-Ranicki ein zivilisatorischer Faktor geworden. Karl-Heinz Bohrer in der FAZ. Unter der Überschrift »Widerspruch unbedingt erwünscht« schrieb Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel einen Satz, dem selbst Opfer von Reich-Ranickis berühmten Verrissen kaum widersprechen würden. An seiner Leidenschaft für die Literatur, an der lässt sich sowieso ewig ein Beispiel nehmen. Erregt reagierten alle Feuilletons auf die Ermordung des schwarzen George Floyd in den USA. Ein Land auf den Knien, hieß es in der Tageszeitung Die Welt, in der Markus Wöller betonte: Der Kniefall als visuelle Figur hat seit der Tötung George Floyds eine neue Wirkung bekommen. Denn der Polizist Derek Chauvin hat seine Knie sozusagen vor den Augen aller Öffentlichkeit als Waffe eingesetzt. Wenn weltweit Demonstranten nun auf die Knie gehen, dann ist das nicht mehr nur eine defensive Körperhaltung in liturgischer Tradition mit friedenspolitischer Symbolik. Es ist eine kraftvolle Geste, die Demut gegenüber den Opfern demonstriert, aber gleichzeitig als Zeichen dafür zu verstehen ist, dass die Geduld mit den Tätern am Ende ist. Die Kniebeuge ist keine Geste der Unterwerfung, sondern eine Vorbereitung auf den Aufstand. Markus Wöller in der Welt. Die Hierarchie der Rassen gehört zur DNA des Landes, konstatiert die Harvard-Historikerin Jill Lepore im Spiegel, verweigert jedoch die Verdammung der Polizei. Viele Polizisten versehen ihren Dienst mit Hingabe und Umsicht. Wir haben gesehen, dass manche sich mit den friedlichen Demonstranten solidarisierten. Einige Polizeichefs waren um Deeskalation bemüht. Die Aufgabe der Polizisten ist gefährlich. Auch das darf man nicht vergessen. Notwendig wäre eine kulturelle Transformation, eine Abwendung von der Tradition, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Jill Lepore im Spiegel. In der SZ formulierte der Fotograf und Aktivist Ken Schles, der in Brooklyn lebt, eine härtere Haltung. Die Proteste sind so lange friedlich und einladend, bis man mitbekommt, wie die Polizei einem Kind Pfefferspray ins Gesicht sprüht oder jemanden mit einem Schlagstock malträtiert, mit Gummigeschossen verletzt, tritt oder mit dem Polizeiauto anfährt. Die Demonstranten werden aber nicht zurückweichen, sondern diese Polizeikreuzer anzünden. Warum zum Teufel auch nicht? Die Gewalt der Polizei muss aufhören. Die systemische, institutionalisierte Gewalt muss aufhören. Du musst für etwas kämpfen oder du wirst für nichts sterben. Kein friedliches Schlusswort für heute. Aber haben Sie doch bitte an diesem Sonntag trotzdem, was der Taz eine Überschrift wert war, nämlich ein bisschen Spaß.